Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Scharfschwert, ich leite Marketing Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz und habe alle plus minus 10, 14 Tage das Vergnügen, mit einem meiner Kollegen oder einer Kollegin über Business-Themen zu sprechen, die in irgendeinem Zusammenhang stehen, in der Regel mit Covid-19, aber wir haben über die Monate hinweg, wir machen das jetzt auch schon ja ein ganzes Jahr, gemerkt, die Themen werden immer weiter gefasst, weil natürlich auch alles viel stärker in sich greift, was Corona betrifft, was Digitalisierung betrifft, was andere Krisen betrifft. Und heute habe ich insofern einmal eine Premiere, weil ich nämlich das erste Mal mit einem Kollegen aus der Schweiz eine Folge aufnehme. Ist eigentlich eine Schande, dass das so lange gedauert hat. Zugeschaltet ist heute Victor Lejean, er ist Partner in unserem Züricher Büro. Hallo Victor.
Hallo Michael, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Jetzt muss ich natürlich fragen, du bist auch momentan in der Schweiz oder hat es dich woanders hin ins Halb-Homeoffice verschlagen?
Nein, ich bin tatsächlich in der Schweiz. Ich weiß, dass viele ja jetzt zum Teil eben dann auch die Homeoffices vielleicht an anderen Orten gewählt haben. Aber ich bin in der Schweiz und bin da auch sehr glücklich, weil wir hier doch die Möglichkeit hatten, jetzt auch mal ab und zu in die Berge zu fahren und die Zeit einigermaßen okay über die Bühne zu bringen. Insofern bin ich aktuell hier und auch ganz happy.
Du hast da gerade in einem Halbsatz schon was angesprochen, da wird es wahrscheinlich auch gleich was drum gehen, dass du gesagt hast, so manche andere haben ja haben das ja genutzt, um Homeoffice woanders zu verbringen, weil wir reden heute über ein total spannendes Thema, was sich mir eigentlich nicht im ersten Zusammenhang mit der Pandemie irgendwie aufgedrängt hat, was aber eigentlich auch sehr relevant ist. Wir reden heute über Luxus in der Pandemie im weiteren Sinne. Vielleicht dazu noch zur Erläuterung. Du bist bei Kani im Bereich Handel und Konsumgüter tätig, hast auch innerhalb der Projekte, die du gemacht hast, relativ viel, so viel ich weiß, mit sagen wir mal Luxusmarken oder Labels zu tun. Insofern Experte. Bevor wir da einsteigen, wäre von meiner Seite erstmal die Frage, was ist für dich denn Luxus?
Also zunächst einmal, ich glaube, dass Luxus sich sehr individuell gestaltet und wahrscheinlich dann auch entwickelt, wie auf so einer Reise über den Zeitraum eines Lebens. Jetzt hat sich das mit Sicherheit auch jetzt irgendwie beeinflusst durch Covid und die Pandemie. Klar war für mich eigentlich immer, dass Luxus sehr stark auch darum geht, Experiences, wie man das ja so neudeutsch sagt, also Erfahrungen zu machen. Inzwischen ist es wahrscheinlich so, dass sich sehr viel auch so nach innen kehrt, also wo Familie und Kinder und Gesundheit mehr geworden sind. Und ich persönlich bin auch so ein bisschen dankbar drum aktuell, ehrlich gesagt, dass ich nicht wie sonst üblich jeden Tag im Flugzeug sitze und irgendwo hinreisen muss. Aber gleichzeitig entbehrt es natürlich dieser Flexibilität, auch mal sagen zu können, man möchte ein Luxusgut erleben, aber hat eben aufgrund der Restriktionen gar nicht die Möglichkeit dazu aktuell. Klar ist, man versucht so ein bisschen mehr eben nach innen gekehrt, Sport, mehr Skincare, mehr Haarmasken, also sich ein bisschen mehr um sich selbst zu kümmern in dieser Zeit.
Ja, das heißt, du würdest sagen, nicht nur zwangsweise durch die Restriktionen hat sich dein persönliches Verständnis oder deine persönliche Sicht auf Luxus geändert, sondern es hat sich jetzt auch über die Monate hinweg, würdest du vielleicht manche Dinge anders titulieren und beschreiben? Also so, es wird ja immer über Berater so gesagt, so früher war der Senatorstatus und die Lounge irgendwie das, was so ein bisschen luxushaft ist, manchmal dem ganzen Berufszweig anklingt oder dass man in tollen Hotels ist. Und heute ist es eher, dass man im schönen Homeoffice sitzt?
Ich glaube tatsächlich, dass, und ich ganz offen, ich hoffe auch, dass es nicht mehr dahin zurückgeht, dass man für jeden Kaffee irgendwie irgendwo hinfliegen muss, sondern dass es eine gesunde Balance gibt aus Nachhaltigkeits- und Umweltgründen, aber dann auch eben für einfach das persönliche Wohlbefinden, dass man es schafft, heutzutage mit den digitalen Tools, die es gibt, da eine Balance zu finden, dass man natürlich das persönliche Gespräch auch finden kann im Business-Kontext, aber dass man nicht mehr, wie es teilweise ja wirklich auch vor einigen Jahren üblich war, für ein Mittagessen über den Atlantik fliegen muss oder ein Meeting. Das hoffe ich sehr, dass sich da auch die Gesellschaft so weiterentwickelt hat, dass das nicht mehr sein muss.
Wenn wir auf den Bereich gucken, in dem du tätig bist, also ich sage jetzt mal Konsumgüter, Luxusgüter, Güter, Luxusmarken. Wo würdest du da eine Grenze ziehen? Also wo fängt für dich in diesem professionellen Beratungssegment eigentlich dann Luxus an? Was macht ein Luxuslabel aus gegenüber einem sonstigen Label?
Also ich glaube, was Luxusmarken geschafft haben, zu erreichen und deshalb jetzt auch in der Pandemie die wahren Luxusmarken einigermaßen, ich will mal sagen, glimpflich durchgekommen sind durch die bisherige Corona-Zeit, ist sicherlich dieser extrem starke Markenkern, den viele verkörpern und das Thema Experience im Luxussegment übertragen zu können an den Konsumenten, also durch eben die Markenexperience und die Shopping Experience. Und diejenigen, die eben erfolgreich waren in den letzten Jahren und das auch sind, die haben es eben auch geschafft, dieses Desire und diesen Need zu erzeugen, etwas haben zu wollen, was schwierig zu erreichen ist, was eventuell eben sehr teuer auch ist und was man aber unbedingt haben möchte. Und das gepaart mit einer Experience, die eben auch wirklich luxuriös ist, das macht eigentlich die Marken aus. Und viele von unseren Klienten auch und Markenherstellern haben eben jetzt die Herausforderung gehabt in der Pandemie, eben zu sagen, wie schafft man es denn eigentlich eben dieses Luxusgut, was man bisher immer vielleicht im stationären Handel und offline übertragen konnte, eben im digitalen Kontext zu übersetzen. Und da gibt es einige Beispiele eben durch Virtual Selling, durch Personal Shopping. Also um ein Beispiel zu nennen, die Dior Modenschau jetzt vor ein paar Wochen, die hat eben dann auch an ihre VIP-Kunden die Möglichkeit gegeben, dann eben durch ein VIP-Online-Shopping die Prêt-à-Porter-Linie bereits zu präsentieren, auch individuell zu den Kunden und dann eben durch so eine Personal Shopping Experience zu versuchen, die Luxury Experience online darzustellen. Ich denke, das ist eben das, wo sich ja auch so ein bisschen jetzt die Spreu vom Weizen getrennt hat zwischen den Marken, die erfolgreich oder einigermaßen erfolgreich durch die Pandemie gekommen sind und diejenigen, die vielleicht das etwas schwerer hatten.
Auf der anderen Seite kann ich mir mal vorstellen, weil das, was du ja beschreibst mit Experience und so weiter, da haben ja vorher Marken auch nochmal sehr viel Geld investiert in ihren stationären Handel und so weiter. Wie gehen die damit um? Also diese Assets liegen ja doch jetzt erstmal blank. Glaubst du, dass es da dann schon auch wieder den Wunsch gibt, da hinzugehen? Oder dass man da auch jetzt, was du gerade beschrieben hast mit Dior und so, auch vielleicht sehen wird, dass dieser Status von gewissen Straßen oder Straßenabschnitten, wo Luxus war, dass sich das auch verändert und vielleicht der wahre Luxus zukünftig dann in Online oder Virtual oder noch persönlicheren Dingen ist und gar nicht mehr dann der stationäre Handel? Oder würdest du nicht so weit gehen?
Ich denke, ich würde nicht so weit gehen, dass es sich auflöst. Ich denke, dass dieser Shift zu Online, der natürlich jetzt accelerated wurde durch die Pandemie, bereits vorher zu beobachten war. Aber dass es eben manchmal diese äußeren Events braucht, um gewisse Dinge dann wirklich zu beschleunigen und umzusetzen. Und dieser Trend zu auch Online-Luxury-Shopping war bereits zu beobachten seit einigen Jahren in China vor allen Dingen, wo es eben auch über Tmall spezielle wirklich auch Luxus-Digital-Experiences gab, die es so bereits noch nicht gab in anderen Gebieten der Welt, die sich jetzt übertragen lassen. Also auch im Beauty-Segment ist es eben zu sehen, wo die ganzen Beauticians, die manche Hersteller wie Estee Lauder beschäftigen, Tausende von denen eben auch jetzt trainiert wurden, wie man das Gleiche replizieren kann online in persönlichen Gesprächen mit den Konsumenten. Ich denke aber gleichzeitig, dass der Konsument trotzdem auch im stationären Umfeld ist, einfach gerne erlebt, shoppen zu gehen und Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, über ein Segment, was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich das ganze Thema Hospitality, Luxury Hospitality. Das wird mit Sicherheit auch wieder zurückkommen, sobald das möglich ist. Im Superluxusbereich haben wir auch jetzt erlebt, dass vieles immer noch möglich ist. Da kann man ethisch diskutieren, ob das so sein sollte oder nicht, oder moralisch aus der Pandemiesicht. Aber es ist immer noch möglich für einige wenige, diese Experiences zu machen. Aber das ist, glaube ich, ein Segment, was auch sehr, sehr schnell sich wieder recovern wird, nachdem hoffentlich die Pandemie eine gewisse Öffnung erlebt.
Dieses ja, super, super Luxus. Was, wie die in Altsprache, die oberen 10.000 innerhalb der oberen 10.000, wo machst du da eine Grenze? Also was ist da dann eben nochmal der Unterschied? Ist das auch in den Marken nochmal wirklich ein dramatischer Unterschied? Oder gibt es eben die allgemeinen Marken, die man kennt, die haben eben nochmal ein Segment? Oder gibt es andererseits welche, die ja jetzt zumindest mal jemand wie ich erstmal gar nicht kennt, weil es sich in einer völlig anderen Welt abspielt?
Also ich denke, es gibt Segmente, in denen sich die Superluxuskunden bewegen. Das ist eben mit Yachten und Privatjets und so weiter, wo man auch beobachten kann, dass vor allen Dingen der Privatjet-Demand stark nach oben gegangen ist, weil das eben eine der wenigen Möglichkeiten noch war, auch im Rahmen von den Restriktionen und Grenzschließungen zu reisen für Superluxuskunden. Das hat man beobachten können und ich denke, das ist ein Segment, wo man, ja, was eben wirklich auch von dem Preisniveau her nochmal vieles andere schlägt. Und gleichzeitig gibt es dann auch bei den bereits sehr, sehr teuren Marken wie Hermes oder Chanel gibt es eben dann auch nochmal Ebenen, gerade im sehr, sehr customized und personalized Umfeld, wo dann Preise aufgerufen werden, sei es für einen Vicuña-Mantel von Loro Piana oder eine personalized Tasche von MS, wo es eben dann Preise gibt, die wirklich nochmal ein ganz anderes Segment ansprechen. Und diese Superluxus-Kunden, die haben auch bisher immer die Möglichkeit gefunden, in den letzten 12 Monaten Experiences zu machen. Und sei es, dass sie nach Tulum, Dubai oder auf eine Safari nach Tansania gejettet sind. Das war eben für diesen kleinen Kreis der Kunden auch nach wie vor möglich.
Mhm. Jetzt die meisten Marken, die du gerade genannt hast, du hast eben angesprochen, Hospitality, wir reden viel über Mode, Beauty und so weiter, aber stehen die nicht auch alle aktuell vor dem Problem, dass vieles von dem man ja auch irgendwie zeigen will? Also klar, Hospitality, da geht es erstmal um hinzufahren, aber wenn ich jetzt mal Mode angucke, wenn ich mir Beauty und so weiter angucke, wenn ich im Homeoffice sitze, habe ich ja erstmal nichts davon. Also ist es aber, würdest du sagen, die Branchen sind da sehr unterschiedlich, kommen sehr unterschiedlich durch oder da ist doch ein generelles Problem, weil ja einerseits das Shopping-Erlebnis das Tolle ist, das Begehren stillen, aber gleichzeitig will man ja in der Regel das auch irgendwie zeigen.
Ich denke, du sprichst da genau ein gigantisches Thema an. Also ich denke, die Marken, Luxusmarkenhersteller, die eben die Möglichkeit hatten, mit ihrem Portfolio zu spielen, sei es an Marken, aber dann eben auch an Produkten, die haben es geschafft, dass sich die Kunden, die ja ihr Geld ausgeben möchten, die Konsumenten möchten konsumieren, das ist diese intrinsische Motivation, dass man sich eben gerne mit schönen Dingen umgibt und das vielleicht Selbstbewusstsein oder eben auch eben die Stimmung stärkt. Das ist weiterhin gegeben, aber man sieht es zum Beispiel, um Beispiel Konkretes zu nennen aus dem Beauty-Bereich, sehr schön, dass es sich verlagert hat von Make-up-Konsum mehr zu Skincare-Konsum. Also dass man eben gesehen hat, der Trend ging weg von ich mache mich jetzt schön für vielleicht ein Event oder einen Abend hinzu, ich kümmere mich mit Luxusprodukten um meine Haut, um eben vielleicht das Hautbild zu verbessern. Gleichzeitig waren andere Hersteller, die eben mehr in den Casual-Wear gegangen sind, haben eben gelitten vielleicht in der Prêt-à-porter-Linie, aber konnten dann mit Accessories oder mit Casual-Wear eben das ausgleichen. Aber ich denke, das ist ein ganz, ganz großes, trotzdem natürlich Thema für die ganzen Markenhersteller. Und spannend wird die Frage, wie wird es weitergehen? Also was wird passieren nach einem potenziellen Ende der Pandemie oder der Zeit danach? Wird es dann eben, wie so das Pendel, wird es komplett umschlagen und man wird gerade eben nochmal versuchen, noch mehr das nach außen zu tragen? Oder wird es eben eher in diesem Bereich bleiben, dass man manche Dinge eben wieder eher für sich macht? Ich meine, ein Thema Luxus war ja auch Home Improvement. Also ich meine, eine Marke, die wir sicherlich alle schon mal gehört haben, die Fahrräder für den Heimgebrauch herstellt, die ja auch erst vor einigen Jahren gegründet wurde, durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert, ist durch die Decke gegangen mit 2 Milliarden Sales. Also ich spreche natürlich von Peloton. Also das ist Luxus für $3,000, sich so ein Fahrrad zu Hause hinzustellen. Viele haben Pools gebaut, viele haben vielleicht eine neue Küche finanziert. Das sind alles Themen, die natürlich auch in dieses Luxussegment einschwingen. Und jetzt ist eben die Frage, denke ich, die spannende, wie würde das sich auswirken nach einem Ende der Pandemie? Wird es wieder zurückgehen oder wird es eher in diesen Bereichen und dieser Darstellungsform bleiben, wie es jetzt aktuell ist?
Wenn wir mal auf den weltweiten Markt gucken, auch wirklich nochmal in der Zeit auch vor Corona, gab es eigentlich schon, du hast eben mal China angesprochen, gab es eigentlich schon unterschiedliche Trends, also da eine stärkere Differenzierung, was man vielleicht einen europäischen Luxusmarkt ausmacht, USA oder China, oder wie würdest du eigentlich die Situation davor beschreiben?
Also ja, da gab es ganz konkrete Unterschiede und Trends, die zu beobachten waren. Also zum Beispiel das ganze Thema Nachhaltigkeit, das war bestimmt schon vorher auch in Europa ein Thema im Luxussegment, vielleicht ein bisschen weniger so in China, wobei das immer stärker jetzt auch gekommen ist, das Thema. Also da gibt es schon Unterschiede auch in diesen, ich sage jetzt mal, Acceleratoren für das Luxussegment als solches, die bereits vorherrschten und Trends und die, die jetzt auch nochmal durch die Pandemie beeinflusst oder verstärkt wurden. Also ganz klar ist für das Luxussegment jetzt auch in der Recovery-Phase werden die Märkte China und USA eine gigantische Rolle spielen. Also China ist laut verschiedenen Studien wahrscheinlich der größte Luxusmarkt in 2025. Für manche Segmente in dem Luxussegment wird 60-70% des zukünftigen Wachstums und fast 50% des Profits im Luxussegment aus China kommen. Und das sind natürlich Zahlen, die sind einfach wirklich von solcher extremen Bedeutung für die Hersteller, dass das ein großer Fokus sein wird. Und sicherlich auch die USA. Man kann auch sagen, dass diejenigen Märkte, die durch die Impfkampagnen und den Fokus auf das Impfen während der Corona-Zeit jetzt größeren Wert gelegt haben und schneller recovern können, natürlich auch im Luxussegment eine größere Rolle spielen werden. Insofern, das sind Märkte, worauf man sich konzentrieren wird. Aber China steht bei all dem ganz klar raus.
Wie muss ich mir denn, weil du das eben auch schon angesprochen hast, Nachhaltigkeit in einem Luxussegment vorstellen? Weil, also Nachhaltigkeit heißt ja jetzt nicht per se Verzicht, aber Nachhaltigkeit heißt ja effizient mit Ressourcen umgehen, auch zu überlegen, Wiederverwertung und so weiter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ja bei Luxus was Neues haben will, was auch nur ich haben will und immer auch allein dieses Neue, wie bringe ich das denn als ein Luxuslabel zusammen?
Ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, weil eben das Thema nochmal so an Wichtigkeit gewonnen hat, gerade jetzt auch durch diese Zeit und dem Refocusing on the True Values, was natürlich durch die Pandemie befördert wurde. Aber ein Thema, was sich natürlich angekündigt hat in den letzten Jahren und auch ein Trend ist, der wie jetzt nochmal so ein Catalyst bekommen hat. Das wird spannend, wie da die Ausprägungsformen sind. Genau zu deinem Punkt, wie schafft man die Brücke zwischen, wir wollen eigentlich ja das Richtige tun, aber brauchen trotzdem dieses Alleinstellungsmerkmal. Und ich denke, auch dort haben natürlich, gibt es auf der einen Seite die Marken, die das schaffen werden durch ihren großen Markenanspruch und ihren Equity auf der einen Seite, aber mit Sicherheit auch sehr, sehr innovative Startups, die dort eine große Rolle spielen können, gerade zu dem Thema Fashion Recycling und Second Hand, wo es auch heute ja bereits auch viele Kollaborationen gibt zwischen Second-Hand-Plattformen und großen Luxusmarkenherstellern, gerade im Fashion-Bereich. Ich denke also dieses, wie kann man sozusagen, um beim Beispiel Fashion zu bleiben, diesem Trend entgegenzuwirken, der ja abnormal wurde, die Masse an Kleidungsstücken, die jedes Jahr zerstört wird, aus Markengründen, aus Gründen, weil es die Abverkäufe nicht gab, wie kann man dem entgegenwirken und das recyceln oder neu nutzen? Aber dann eben auch in anderen Industriesegmenten spielt natürlich sehr, sehr groß diese Nachverfolgbarkeit der Lieferketten eine Rolle. Also wir sehen es bei sehr, sehr vielen Herstellern, gerade im Beauty-Umfeld auch, aber auch in der Hospitality-Industrie beispielsweise auch. Wie schafft man eben diesen sinnvollen Umgang mit Ressourcen? Wie schafft man aber auch die Transparenz in der Lieferkette? All natural, all organic, bei gleichbleibender Performance. Und das ist bei vielen, vielen unserer Klienten zum Glück nicht nur eine Window-Dressing-Exercise, wie man so sagt, also dass es nur zum Schein unternommen wird, aber ein ganz, ganz klarer Auftrag an die gesamte Organisation, wie man das schafft zu erreichen, also Nachhaltigkeit und Performance miteinander zu verknüpfen. Ich denke aber, ein anderer interessanter Trend, den auch die Luxusindustrie sehr, sehr stark versucht zu adressieren, ist das Thema Women Empowerment. Also Women Entrepreneurs im Luxussegment und die Representation of Women, das ist auch etwas, was wir sehr, sehr stark beobachten, natürlich in der Beauty- und in der Fashion-Branche auch. Und das wird mit Sicherheit in den kommenden Jahren auch noch eine ganz gewichtige Rolle spielen.
Hm. Würdest du sagen, das ist jetzt von den Marken her getrieben, als da können wir uns schön positionieren und haben wir einen Wettbewerbsvorteil, also wirklich aus einem Business-Interesse und in Verbindung mit was Gutes zu tun? Oder spielt da auch die Rolle, dass du sagen würdest, auch die heutige junge Generation an Kundinnen in dem Fall achtet da auch mehr drauf? Also ist das was heutzutage viel stärker eine Rolle schon spielt? Also wer treibt da, der Markt oder auch die Anbieter?
Also ich denke, dass die fairerweise wahrscheinlich, dass die Anbieter auch auf so etwas reagieren, weil es eben diesen Demand, diesen Bedarf immer stärker gibt und weil das mit Sicherheit in der, natürlich wie in vielen Bereichen in der gesellschaftlichen Entwicklung ja zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit und jetzt besonders gestärkt werden muss und dadurch eben auch der Bedarf da ist. Aber es ist gleichzeitig auch Business. Es ist einfach von einem Business Point of View auch sinnvoll, weil es natürlich Zugang gibt zu ganz anderen Innovationen und Ideen, die eine tragendere Rolle spielen können. Und das ist also mit Sicherheit eine sehr positive Entwicklung aus allen Gesichtspunkten.
Hm. Wir sind schon fast am Schluss. Es ist schon, Zeit ist schon fast rum. Ja, aber wir hatten ja auch schon gesagt, wir reden da auf jeden Fall nochmal dieses Jahr. Weil, also wir hatten natürlich ein kurzes Vorgespräch und wir haben festgestellt, dass da eigentlich wahnsinnig viele Geschichten und Hebel und Ansätze drin sind. Also wir machen da, setzen da auf jeden Fall auf. Vielleicht zum Schluss zwei Fragen. Generell dem Punkt mit dem, diese Verzicht, den wir gerade alle leben. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, wird ja immer wieder bemüht. So das historische Beispiel aktuell ist ja, blickt man zurück aufs letzte Jahrhundert, auf die Phase eben nach dem Ersten Weltkrieg und auch die spanische Grippe als der große Pandemievergleich. Und dann kamen die goldenen 20er Jahre. Viktor, gehen wir in goldene 20er Jahre?
Also ganz offen würde ich mir das schon wünschen, weil Gold passt natürlich jetzt auch erstmal kurz zum Thema Luxus und es kann eine spannende und lustige Zeit werden. Ich denke, dass es sich wahrscheinlich nicht eins zu eins natürlich übertragen lässt, weil unsere Welt schlicht komplexer geworden ist und hypersegmentiert. Also die Konsumenten haben einfach viel mehr unterschiedlichere Vorstellungen, wie sie ihr oder wie das Leben vonstatten und geprägt werden soll. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es erstmal nach dem Verzicht wie so einen Überkonsum gibt. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, bis sich das Pendel wieder einigermaßen einschlägt.
Und du hast dann auch schon deine Bucketlist gemacht?
Ich habe tatsächlich so eine kleine Bucketlist gemacht, weil für mich natürlich auch, wenn das Thema Reisen immer sehr präsent war beruflich, ich natürlich vor allen Dingen vermisse, eben diese Erfahrungen von fremden Ländern und Kulturen zu machen, die ich noch nicht kenne. Und zudem kommt noch bei mir persönlich dazu, dass viele meiner Familienmitglieder, wie beispielsweise meine Mutter und mein Bruder, in anderen Ländern leben, wo aktuell die Reise nicht möglich ist. Und das steht ganz oben bei mir auf der Bucketliste, dort die zu besuchen.
Dann hoffen wir, dass die Punkte möglichst bald einen Haken dahinter finden, weil sich das endlich wieder ändert und man wieder reisen kann. Das Reisen ist auch das, was ich auch mit Abstand am meisten vermisse. Also das ist wirklich, geht einem langsam auf den Nerv. Absolut. Ja. Viktor, vielen Dank für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir werden, wie gesagt, definitiv bald nochmal über das Thema sprechen, weil da einfach so viel drinsteckt. Und sehr, sehr gerne. Genau, also werden wir auf jeden Fall vor der Sommerpause machen wir noch mal eine Folge. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören heute. In 10, 14 Tagen kommt die nächste Folge. Wem es gefallen hat, wir freuen uns auf Spotify und Apple Podcasts und allen anderen Plattformen über Shares, über Likes, über Kommentare. Gerne auch Fragen. Wer auch eine Frage an Victor hat oder sagt, ich muss jetzt mal mit Herrn Dijon darüber sprechen, wie mein Unternehmen, was im Luxussegment tätig ist, auch aktuell vielleicht noch ein bisschen besser aufgestellt werden kann. Einfach, Victor ist bei LinkedIn. Victor hat eine E-Mail-Adresse, die heißt victor.dijon@carni.com. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.